Exklusiv bei Rockantenne. Rasend Herz, der Podcast mit Basti und Specky von In Extremo.
Ja, herzlich willkommen, meine Herren. Wir sind ja jetzt auch mal wieder, wie es so oft ist, in Podcasts digital zusammengeschaltet. Hoffen, dass die Leitungen stabil sind wie unsere Nerven und dass wir in den nächsten, ja, was weiß ich, 70 Minuten ein schönes Gespräch führen können. Es ist ganz toll, dass ich auch meinen Schlagzeugkollegen, meinen geliebten Schlagzeugkollegen Chris Bass begrüßen darf, nebst Alexander Dietz. Endlich mal, nebst Alexander Dietz, genannt auch Ali, die lebende Griffbrett-Rakete von Heaven Shall Burn. Also wir haben heute hier wirklich ein tolles Quartett zusammengestellt. Zwei Gitarristen, zwei Drummer. Was soll da schief gehen?
Endlich mal kein Basser.
Jungs, wie geht's euch? Ist natürlich eine fast abgedroschene Phrase, aber trotzdem mal zu wissen, wäre schön, wie es euch geht.
Ja, das kann man, glaube ich, kurz halten mit solide gut, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja. Ich bin gespannt, was kommt, was ihr euch ausgedacht habt, ihr Füchse.
Ja, ich kann gleich mal mit der ersten Frage an euch starten, die wir uns so ein bisschen überlegt haben. Viele Leute mögen sich bestimmt fragen, wie kommt man so auf so eine Idee, dass man so einen Sound macht und so eine Musik spielt, die ihr ja schon seit vielen Jahren, ich glaube auch seit 25 Jahren, oder? Betreibt.
25, ja, ich glaube, es ist ja auch 25, ne? Ja,
was eigentlich meine grundsätzliche Frage ist, was hört ein Bandmitglied von Heaven Shall Burn zum Sonntagsbrunch für eine Musik?
Die Frage gebe ich doch direkt an den Soundverantwortlichen ab.
Also eigentlich höre ich dann immer irgendwas ohne Gitarren. Ne?
Sag mal ein Beispiel, Alex.
Ja, keine Ahnung. Wie kommt man auf so einen Sound? Ich glaube, der war ja auch schon da, bevor Chris und ich eingestiegen sind. Ne?
Ja, darf ich kurz fragen, du bist 2005 und Chris ist 2013 dazu gekommen, ne?
Genau.
Ja, aber ihr habt vorher selber, ihr habt beide aber schon eher so Metal gemacht oder habt ihr schon andere Sachen vorher gemacht? Nö, schon eher in die Metal-Richtung, oder?
Ich hatte mal damals, da war ich auch Schlagzeuger in einer Hardcore-Band. Das war 96, so die Drehe. Aber dann habe ich, also Metal direkt hatte ich davor noch nicht gemacht.
Ah, okay. Erzähl mal ein bisschen, was hast du gemacht?
Naja.
Pop oder wie?
Indie. Also ich war eigentlich immer irgendwie unterwegs und das bin ich ja heute auch noch so, das, was Spaß macht, probiere ich halt einfach mal aus.
Cool.
Ich bin da genremäßig jetzt dann nicht so festgelegt. Kann ich ja auch gar nicht, wenn ich im Studio halt eine Rockband habe, dann muss ich das ja auch oder verstehen und so gut wie möglich machen. Und das kann ja dann nicht nach Gewitter klingen.
Ja, stimmt. Ja, ich krieg ja zum Beispiel mit, Specky wahrscheinlich auch, aber du machst ja immer noch ein paar andere fröhlichere Sachen, ne? Sagen wir mal so, wa? Nebenbei. Und nach wie vor, oder?
Ja. Fröhliche Sachen macht er.
Aber fröhlich, naja, also fröhlich glaube ich nicht. Das wüsste ich.
Nee?
Im Kopf vielleicht fröhlich.
Im Kopf vielleicht.
Naja, wie gesagt, ich versuche halt immer gern Dinge. Also mir ist eigentlich das Genre schlussendlich dann auch wirklich egal.
Okay.
Jetzt gerade in solchen Zeiten, wo man nicht unterwegs sein kann, dann probiert man halt noch die ein oder andere Schnapsidee mehr. Aber ich glaube, das Jahr hat jetzt hier zumindest, ich kann jetzt meine Plugins besser bedienen.
Ja, das geht mir auch so.
Also ich habe halt einfach ausprobiert.
Aber da kommen wir schon hier ins Fachgespräch. Aber Chris, sag mal, was hast denn du vor Heaven Shall Burn gemacht? Das würde mich mal wirklich interessieren. Spiegel hatte doch vorhin mal gefragt.
Ach so, okay.
Ja, raus damit.
Ich dachte, ich wiederhole mich immer so oft, wenn wir irgendwie darüber sprechen. Also ich hatte ja irgendwie auch andauernd in irgendwelchen Bands gespielt und Mitte der 90er bei Nightingales, also so schwedischer, melodischer Death Metal. Und ich habe letztens noch die ersten Demo-Aufnahmen von 92 oder 91 von mir gefunden.
Habe ich auch.
Das sollte so ein bisschen Prong-mäßig klingen. Ali hat's gehört. Da waren wir 13, 14. Aber es ging schon in die härtere Richtung. So, also von daher, so in die Ecke ging's schon immer. Also das hat mein Vater mir auch irgendwie mitgegeben, dass dann irgendwie so Motorhead und so immer schon und Black Sabbath im Radio liefen.
Guter Papi.
Beziehungsweise das,
guter,
ja, ja,
guter
das
Mann.
Tape schon so lief. Also ich habe wenig wie fast gar nicht andere Sachen gemacht, außer nur mal so als Feature am Rande, aber jetzt nicht, dass ich da irgendwie Songs geschrieben hätte oder so. Das okay. können andere besser.
Also da haben wir jetzt auch schon ein bisschen was von eurer Vergangenheit erfahren und wo ihr herkommt und was es so für Einflüsse auch gab. Also hier haben wir gerade auch Prong gehört, natürlich eine Band, die uns alle vier auch geprägt hat.
Voll.
Ich weiß auch, dass Basti ein ganz alter Prong-Fan ist und ich habe die auch viel gehört. Und ich meine sogar, dass Prong mal bei uns im In Extremo-Studio zu Gast war und auch mal einen Song mitgesungen hat. Erzähl mal kurz, Basti.
Richtig, und zwar der Song Sängerkrieg. Die waren auf Tour. Und die waren irgendwie in Deutschland unterwegs, haben irgendwie gespielt in der Nähe vom Prinzipalstudio. Wisst ja, ihr kennt ihr auch da im Münsterland. Und dann fuhren die auf immer mit einem Nightliner. Irgendwie haben wir eine Verbindung zu denen hergestellt. Und dann fuhr der Nightliner da auf dem Hof vom Studio. Und auf immer haben sie Sängerkrieg mitgesungen. Auch den Text gelernt und so. Klang jetzt halt nicht so richtig deutsch, aber haben dann auch den Text mitgesungen. Und auf jeden Fall, also das verbindet uns ja, uns vier, dass wir alle totale Prong-Fans sind.
Aber hört man das raus bei dem Ding? Also hört man da irgendwen mit einem bisschen amerikanischen
Akzent raus? Naja, hey ho. Das ist ja so ein Song, also ho ho, so. Das ist ja international.
Ach so, okay.
War interessant, weil die haben dann im Studio gesessen und haben dann auch, waren zu dritt denn da, damals noch mit Monte Pittman am Bass, auch ein berühmter Typ, der auch bei Madonna spielt. Und dann leider den Namen von dem Schlagzeuger vergessen, den sie denn zu dem Zeitpunkt hatten. Und dann hat er sich da auch rangesetzt an den Schlagzeug von Schreiner und hat da getrommelt. Zu dritt haben sie da irgendwie ordentlich eine schöne Party gemacht. War irgendwie eine lustige Begebenheit. Naja, soweit zu Prong.
Mhm. Da hake ich doch gleich nochmal ein. Wir wollten ja nochmal ein bisschen was wissen über überhaupt die Einflüsse auch von euch. Also wir haben Songs gehört wie Prong. Bands gehört wie Prong. Gibt es denn noch, sonst noch im Schnelldurchlauf ein paar Bands, die ihr aufzählen könnt, die euch grundsätzlich völlig durchgeprägt haben?
Depeche Mode.
Juhu. Ja, sehr gut. Komischerweise, wa?
Naja, also,
oder verarschst du uns jetzt?
Also im Osten geht das, glaube ich, ganz vielen so, dass Depeche Mode so auf dem Schulhof so die erste Kassette
voll
war oder vielleicht auch heimlich mal zu Hause angehört, weil sonst konntest du dich in der Schule bei deinen Kumpels wieder nicht blicken lassen, ne?
Aber ja, stimmt, man. Depeche Mode, ich muss ganz ehrlich so erzählen, ich bin ja vielleicht wahrscheinlich hier der Stubenälteste von allen, aber da red ich ja vor den 80er Jahren, da durfte ich noch nicht öffentlich mich zu Depeche Mode bekennen.
Mit 32 bist du hier der Älteste, stimmt.
Danke. Weit drüber. Ja, aber Depeche Mode, schon, komischerweise muss ich auch sagen, ist auch eine Band, die mich auch geprägt hat. Und vom Specki weiß ich auch, dass er heimlich öfter mal Depeche Mode unterm Kopfkissen hört.
Zumindest versucht er wahrscheinlich manchmal wie Dave zu tanzen.
Ja, natürlich, aber das habe ich mir von meiner älteren Schwester abgeguckt.
Ja, wie gesagt, damit ging es so bei mir bewusst los, weil wir hatten damals... Also wir haben in einem Mehrfamilienhaus gewohnt und der Nachbarsjunge war wesentlich älter als ich. Der hat gerade eine Lehre zum Bestatter gemacht. Und die haben damals, das wurde ja anders vergütet bei uns, ne? Der hatte trotzdem einen relativ guten Monatseinkommen. Und der hat sich immer ich weiß nur, dass zu dem Zeitpunkt nur, ich glaube, die Singles 81 bis 85, die konntest du als Amiga-Pressung bei uns in der DDR erhalten. Aber da war ja auch, was kam da raus zu der Zeit? Construction Time Again und all diesen ganzen Kram. Und der hat die sich immer besorgt auf dem Schwarzmarkt.
Kenn ich. Für 100 Mark.
Und
für 100
Ostmark. Hat sie hier wiederum noch auf Tape kopiert.
Aber kann ich mich erinnern? Ich muss jetzt ehrlich auch zugeben, dass die erste richtig geile Depeche Mode Platte, also klar, Construction Time Again, aber dann nochmal später die Ultra oder Ultra.
Da ist doch alles schon passiert vor der Ultra.
Ja, ja, ich weiß. Aber die fand ich nochmal exorbitant sehr gut. Das ist halt schon passiert.
Cure war bei mir noch ganz groß im Kurs.
Cure, okay. Also jetzt, du kommst deutlich mehr aus dem Pop, als ich erwartet hätte. Chris, ja? Sag doch du mal noch ein paar Meilenstein-Bands vielleicht, die dich geprägt haben, ohne die du nicht hier jetzt in diesem spannenden Zoom-Call wärst.
Oha. Also ich sag mal...
Außer Captain Jack.
Bitte?
Außer Captain Jack.
ich würde jetzt sowas wie Sick of the Orleans Rennen werfen mit der Just Look Around, so 91, 92, 93, so die Ecke. Eine Band, die relativ wichtig zu dem Zeitpunkt war. Dann von meinem Bruder habe ich tatsächlich sehr viel Marillion mitbekommen.
Oh,
der war da immer ganz großer Fan. Und da wir uns natürlich als Geschwister auch ganz lang Zimmer geteilt haben, musste ich auch ganz lange mithören.
Wie viel älter ist der?
5 Jahre.
5?
Ja.
Aber wie bei meinem Bruder, ist ja krass. Musste ich nämlich auch einiges miterleben.
Ja, ja, genau. Da musste man so Pink Floyd, Marillion und so, musste man dann immer mithören.
Saga.
Hat dann auch Gefallen dran gefunden und immer mal wieder gehört. Aber sonst so die eigenen Sachen waren dann tatsächlich natürlich die großen Thrash-Bands und dann irgendwann Sick of It All, Fear Factory und was dann irgendwann noch so dazugekommen ist an Musik. Also egal, wie man die Bands heute findet, zu dem Zeitpunkt war es halt schon relevant und prägend irgendwie, finde ich.
Mhm. Okay, sehr interessant. Also man merkt irgendwie den Einfluss der älteren Geschwister, der ist schon wirklich immer sehr prägend. Und da geht's natürlich dann irgendwie auch weiter, dass man einiges mitnimmt und letztendlich sich immer auch wieder selbst ertappt, dass man vielleicht auch mal ganz gern wieder auf die alten Kamellen von grauer Urzeit zurückfällt. Was ist denn bei euch passiert, als damals Molle in die Band gekommen ist, euer Sänger? Ist euch der von vorher aufgefallen oder wie hat sich das alles ergeben?
Das ist ja alles, wir sind ja später als Molle gekommen.
Ja, aber wie kam es, also, dass er denn außer Korne war zu singen?
Wir wissen es ja dann nur aus Erzählungen.
Wir können nur erzählen, was passiert, wenn Molle später als wir in den Proberaum kommt.
Ja, ist dem immer so?
Das können wir erzählen, aber nicht, was es mit HSB, mit dem Einstieg zu tun hat.
Also ich glaube, es hat angefangen, die haben gerade irgendwie das erste Konsensdemo oder das zweite, ich weiß es nicht mehr, gemacht. Und Molle ist ja der Cousin vom Erik, von unserem Bassisten.
Ja.
Und der sollte eigentlich, wie es damals halt so war, hier machst du mal mit einem Schrei oder willst du da mal mit drauf halten oder so. Und dann haben die natürlich dann schon die Stimme gehört von Molle. Und da hat sich wahrscheinlich Mike gedacht, hast du nicht gewusst, ne? Ja. Also er sollte dann, glaube ich, das war so, er sollte dann mal irgendwie eine Show aushelfen und naja, seitdem hilft er halt aus.
Gut, ewige Aushilfe. Ja, weil Sänger wird man ja auch nicht so von ganz alleine. Also wie muss man ja so ein bisschen so ein Typ sein, ne, um da vorne zu stehen und den Sänger zu machen, finde ich. Also ich glaube immer, die Gitarristen sind doch manchmal so verhinderte Sänger, die trauen sich bis zum letzten Ende nicht dann zu singen, aber würden vielleicht gerne singen, hab ich immer mal das Gefühl. Also das ist bei mir jedenfalls so, ich würde eigentlich gerne singen, aber ich traue mich dann immer ja nicht.
Ich bin ja mit HSB in Kontakt gekommen in dem Studio, wo ich Praktikum gemacht habe. Und ich habe ja diese glückliche Position, dass ich auch sehen kann, wie ich sie als Band fand, wo ich nicht in der Band war und wie ich sie gut fand. Ne? Und hatte dann immer auch tierisch Respekt vor Molle und auch, ja, der war halt auch eine Erscheinung, aber ich glaube, das hat er gar nicht so forciert. Das ist bis heute so. Der ist da jetzt gar nicht wirklich so eckig drauf, da vorne zu stehen, aber es macht halt irgendwie, was HSB wahrscheinlich auch so lange am Leben hält und so, ist es halt einfach, dass wir uns immer noch freuen, irgendwie zusammen irgendwo hinzufahren, ne? Es ist ja am Ende nichts anderes, außer jetzt, ne?
Das ist auch extrem wichtig.
Und das war alles, wo mehr oder weniger wirklich, also von Geschichten, bevor Chris oder ich da eingestiegen sind und jetzt die letzten 15 Jahre da zusammen, das war eigentlich immer, das hat sich immer so alles so ergeben. Es war nie was forciert. Also wie gesagt, Molle hat ja auch, oder bis heute macht das ja auch, und alle haben gesagt, nö, ich höre jetzt nicht im Krankenhaus auf, ne? Also wir können ja so viel machen, wie wir schaffen, aber auch nö, mehr muss dann halt auch nicht sein, da habe ich dann keinen Spaß dran. Und das finde ich auch wirklich bewundernswert an ihm. Das hilft, glaube ich, auch der Band. Hm?
Na, apropos bewundernswert, also das wäre jetzt die nächste Frage. Ihr geht ja nebenbei alle noch arbeiten, ne? Also ihr habt Jobs und geht arbeiten. Ist dem noch so? Ja, ne?
Ja, ja.
Also jetzt in Corona-Zeiten alles ein bisschen anders, aber generell habt ihr doch alle noch Jobs und
ja, auch sonst generell.
Lebt nicht nur ausschließlich von HSB, oder? Von Heaven Shepherd, oder?
Also ich sag mal so, ich habe ja 2006 das erste Mal ausgeholfen und ich habe irgendwelche Gespräche 2008 mitbekommen, wo das Thema mal kurz auf dem Tisch lag. Und da war ich ja noch nicht fest dabei, sondern als Aushilfe. Und da kann ich mich noch dran erinnern, dass kurz überlegt wurde, ob man nicht den Schritt geht. Und dann wurde aber relativ schnell entschieden, dass man die Berufe behält.
Ja.
Damals als Aushilfe war das ein bisschen schwer nachzuvollziehen, dass man die Chance nicht nutzt. Jetzt im Nachhinein eine sehr gute Wahl gewesen. dass man den Beruf behält und die Musik als Beibrot sozusagen macht und immer on top sieht. Also das, wie Ali gerade meinte, was möglich ist, möglich machen. Aber manchmal ist es halt auch einfach nicht möglich zu machen.
Okay.
Und das Thema ist halt, wir müssten auch total viel spielen, damit wir alle gut davon leben könnten, sage ich mal.
Ja.
Das ist natürlich, das klingt wie ein Luxusproblem. Oh Mist, jetzt müssen wir viele Konzerte spielen. Aber ihr kennt das ja auch, ne? Da gibt's manchmal Zeiten, da bietet sich's vielleicht nicht so an, überall zu spielen. Aber dann müsste man vielleicht. Und das haben wir uns halt erspart.
Ja.
Oder haben sich die Jungs damals erspart, als das Thema aufgekommen ist, in diese Pflichtveranstaltung zu kommen.
Okay.
Das ist halt ganz gut. Also das zahlt sich halt jetzt aus, Stück für Stück.
Also es war auch wirklich, wie Chris sagt, relativ schnell gegessen, das Thema. Und ich glaube, ich habe als Quintessenz da nur behalten, das ist ja schon ein paar Tage her, das Gespräch. Es ging, ich glaube, das Totschlagargument war einfach, wie hieß es, ja, man will keine Shows spielen, um die Miete bezahlen zu müssen. Also da muss in dem Moment wird Shows spielen wollen zu Shows spielen müssen.
Ja.
Und das war, glaube ich, auch nie der Anspruch, auch in dem HSB-Universum, bevor Chris und ich überhaupt stattgefunden haben. Das ging ja wirklich eigentlich nur los, weil man wollte so klingen und sich so ausdrücken wie Vorbilder, wie die, ne, und
Stones.
Wie die Stones und Beatles, von Frisur her, manchmal.
So aussehen wie die Stones wollte ich
so
immer.
So aussehen. Und so riechen wie die Beatles.
Und dann wurde natürlich, sagen wir mal so, es ist halt ein zeitintensiveres Hobby geworden mit der Zeit, aber es ist, glaube ich, nach wie vor, erfüllt alle Kriterien eines Hobbys. Und nach diesem Gespräch einmal im Jahre 2008 ist da auch nie wieder drüber geredet worden. So einfach ist es. Das glaubt einem dann immer keiner, aber ich wüsste nicht, wann wir nochmal drüber geredet haben. Und jetzt, mit fast 30, da brauchst du ja auch nicht mehr anfangen, nochmal hier große Ambitionen zu entwickeln.
Das ist eine sehr schöne Sache, Alex.
Auf die alten Tage, der Band wird jetzt nicht mehr irgendwie hier nach irgendwas gebuhlt, aber sagt doch mal, ihr beiden hübschen Zuckerschnuten, wie ist es denn bei euch? Wie viel Gigs spielt ihr denn zu normalen Zeiten im Jahr, dass man mal so eine Vorstellung hat? Ich weiß gar nicht, wie fleißig ihr seid.
Das ist ganz unterschiedlich bei uns und ich würde mal sagen, wir hatten schon Jahre mit so 50, 60 Shows, aber halt auch Jahre mit weniger Shows und das war mit null Shows wie 2019. Wir haben ja extra nicht gespielt. Also April 2018 war unser letzter Auftritt irgendwie oder so. Mai, so die Richtung 2018 und dann nochmal dieses Wacken-Digital-Ding.
Ach stimmt.
Weil wir halt einfach die Platte geschrieben haben. Wir sind halt einfach im falschen Turnus für Corona gewesen. Ne?
Ja, ja.
Wenn wir jetzt sowieso nicht spielen wollten, weil wir ein Album schreiben. Aber jetzt sind es dann mittlerweile halt wirklich dann 3 Jahre oder so. Und wenn wir da eben immer wieder dann auf die Bühne kommen, sind es halt 4.
Ja.
Da muss ich mal gucken, ob ich nicht aus Versehen Bass in der Hand nehme.
geht mir aber auch so. Also Specki wird sich wahrscheinlich ans Keyboard setzen. Ich weiß es auch noch nicht.
Zur Frage zurück, das läuft ja bei uns sowieso ein bisschen anders, weil es wird ja dann immer, wir sind relativ früh durch mit der Jahresplanung. Unser Benni macht das ja. Weil es hat ja zum Beispiel die Angestellten, und da haben wir mit Markus Glück, weil in der Kleinstadt ist das halt, die Leute sind halt stolz auf das, was er auch erreicht hat im Krankenhaus und freuen sich da und machen ihm wirklich alles möglich. Also da können wir uns wirklich dankbar sein. Aber im Prinzip müssen wir ja trotzdem Jahresurlaub und so planen.
Ja, ja.
Ne? Also weil der Urlaub ist ja das meiste dann für die Band.
Mhm.
Und deswegen ist es halt total unterschiedlich. Mal sind es 60, mal sind es halt nur 20.
Mhm. Ja. Und dann wart er ja, dann kann man ja gleich mal nachfragen. Ihr wart mit Korn unterwegs. Da waren wir auch im Velodrom. Der
2017 schon, ja.
Ja, 2017 war es, war, wollte ich mich gerade fragen. Das ist schon sehr, sehr lange her, war 4 Jahre.
Ja.
Im Velodrom war mega laut, kann ich mich erinnern.
Mhm.
War echt extrem Hölle laut, so, ja. Aber war irgendwie cool. Und wie war das? Hat euch das Spaß gemacht? Weil wir hatten auch mal mit Korn das Vergnügen. Einmal in Hannover oder eine kleine Minitour haben wir da mal gespielt, glaube ich. Ne?
Also ich war positiv überrascht, muss ich sagen.
Und naja, das war so ein bisschen, man weiß nicht genau. Wa?
Ich kann mich Chris nur anschließen. Wir waren positiv überrascht.
Ah, war da, ja.
Ja, also es gab so vereinzelte Geschichten im Vorfeld, wie anstrengend das ja auch sein kann. Aber im Endeffekt
relativiert sie es oft, oder?
War es echt aufgeräumt und entspannt. Also natürlich gibt's Leute mit Eigenheiten, die dann im Tourtross sind, aber das war jetzt nicht so, dass die uns irgendwie negativ beeinflusst hätten. Und das, was Benny, der ja das Management, Tourmanagement macht, mal meinte, dass die Restriktionen, was Bühnenaufbau und so weiter angeht, eigentlich so gering waren, beziehungsweise gar nicht so richtig vorhanden waren und wir da bis auf ein paar Sachen freie Hand hatten, was wir da dürfen und was wir nicht dürfen oder sollten, sage ich jetzt mal, vom Headliner aus.
Das ist ja viel wert.
Ja, genau, da dachten wir nämlich am Anfang nicht, dass es nachher so eine Rutsche wird, dass wir dann von einem schwarzen Badetuch da irgendwie jeder hat einen Meter Platz vor sich und runterspielen. Nee, das war halt schon so, dass die mitgedacht haben und ihre Sachen auch so geschoben und gezerrt haben, dass es dann immer fairen Platz auf der Bühne gab, so dass wir halt auch eine Show bieten konnten und nicht nur Songs runterspielen mussten. Also es war schon cool.
Cool.
Das ging ja sogar so weit. War das nicht auch noch mit Helljahr? Helljahr kommt.
Ach, hier mit Vinnie Paul.
Genau. Ja.
Um auch mal zu sagen, wahrscheinlich seid ihr auch Fans von Pantera gewesen, oder?
Ja. Tatsächlich.
Vinnie Paul hat eine Band, später gehabt Helljahr, die haben mitgespielt in dem Package.
Genau. Ja, Pantera habe ich sehr, sehr gern gehört.
Absolut, absolut. Ging uns auch so, immer im Vornherein ist das immer, hat man immer ein bisschen Angst, dass man eine schlechte Show nur machen kann und so weiter. Und wenn man dann mit denen mal das erste Bier getrunken hat, mit den Bands, mit den vermeintlich bösen amerikanischen Bands oder wie auch immer, dann relativiert sich das. Und dann ist das eigentlich immer recht geschmeidig, muss ich sagen.
Es gibt halt trotzdem immer noch zwei Sichten, ne? Also kommt drauf an, wer es erzählt. Weil ich würde jetzt sogar sagen, das war so cool. Ich habe ja auch so Dinge mitgekriegt, wo sich dann, was weiß ich, Brian oder Monkey oder irgendwas. erstens ging es lustig. Die haben sich unsere Backstages, wenn wir irgendwo rein sind, angeguckt und haben immer geguckt, ob das auch okay ist und so. Da gab es überhaupt keinen. Das war super organisiert. Immer wie so ein Banddorf, hatte ich das Gefühl. Also war ja natürlich auch Platz in den Buden, die wir da gespielt haben. Da konntest du das natürlich auch schön machen.
Cool.
Die andere Sache ist aber, wenn du Benny fragst, ob das alles, ob die alle easy waren, der würde wahrscheinlich wieder was anderes erzählen.
Stimmt, die Planung im Vorfeld, da gab es ganz schön,
okay,
ganz schön viele Mails. So war die Rückmeldung von Benny mal. Also bis es dann soweit war,
okay,
war viel auszudiskutieren. Aber hey.
Aber trotzdem halt auch dieses, man durfte da jeden Abend mit auf der Bühne stehen und so, und es war.
Ja.
Also ich fand's super. Ich hab's als sehr, sehr, sehr geschmeidige Tour in Erinnerung.
Ja. Schön. Auf jeden Fall.
Das ist doch schön. Ali, weil du gerade die Backstage-Situation angesprochen hast. Es ist ja so, dass wir Musiker und auch die Leute aus unseren Crews immer diese heiß begehrten Backstage-Pässe ausgeliefert bekommen. Und ich wollte mal wissen, von welchem Ufer ihr beide eigentlich kommt. Seid ihr so, dass ihr die Backstage-Pässe bis in alle Ewigkeit aufhebt oder sogar einrahmt oder die zur Schau stellt oder verschwinden die im irgendwo in einem Schränkchen oder in einer Schublade oder werft ihr die gar weg?
Ich nehme mir immer vor, die aufzuheben und ich weiß auch, wo ich ein paar habe, aber jetzt bin ich, schön, dass du es ansprichst, ich bin gestern irgendwie, ich hatte Besuch von einer Band, von einem, also es war alles okay, Corona-konform und bin dann auch nur da irgendwie rein und wollte den wecken oder so. Und da hing dann irgendwie draußen im Bauernhof irgendwo von vor 5 Jahren irgendein Backstage-Pass. Also ich nehme mir immer vor, ich möchte behalten, weil es vielleicht später mal cool ist. Aber dann fliegen sie irgendwo rum und ich brauche sie dann auch, glaube ich, nie wieder in meinem Leben. Impfpass wird wahrscheinlich wichtiger.
Darf ich kurz verraten? Mich wurde die Frage jetzt nicht gestellt, was ich mit meinen Backstage-Pässen mache. Aber ich habe mehrere Schuhkartons voll. Seit 1990. Ich habe so ja neulich, auch, ich gebe mir auch Tickets auf. Ich habe neulich zum Beispiel ein Ticket gefunden, die 001er-Karte von Rammstein, ihr allererstes Konzert.
Krass.
Ja, ist wahrscheinlich richtig viel wert, diese Ticket.
eBay Gold.
Muss ich mal versteigern für Newton Zweck oder so. Ja, aber ich habe Schuhkartons voll. Ich bin total irre, was das angeht. Ich muss da mal durchgucken.
Also mir fällt es schwer, das dann zu katalogisieren und ein System reinzubringen. Ja. Ich habe auch irgendwie auf dem Speicher.
Lose in Karton.
Dann sage ich immer, ja, wenn sich wieder so ein Haufen angeht, da ist wahrscheinlich alles drin, ein paar Aufkleber oder irgendein Foto, weißt du noch. Und ich sage immer, irgendwann, na wahrscheinlich habe ich dann ab der Rente komplett zu tun.
Ja, ja, so plane ich mir das auch ein. Ich gebe mir das halt auch für später mal, dass man mal dann doch was zu tun
hat. Es ist natürlich schön, weil manchmal guckt man, wenn man so ein Ding wieder irgendwo findet, drauf und dann, ach ja.
Ja, ja.
Das war ja auch noch.
Genau, ich habe immer so Bündel. Also ich habe so ein Regal im Keller, mit verschiedenen Hängemöglichkeiten und da hängen immer nur so Bündel. Also wenn mich jetzt jemand fragen würde, wo ist denn der von der und der Tour, dann würde ich den nicht finden. Okay. Ich wüsste nur, wo ich gucken könnte, sage ich mal, und dann dauert's ein bisschen. Und halt auch noch einen Schuhkarton mit alten Konzerttickets und so weiter, aber die sind auch echt, echt aussortiert mittlerweile. Da sind so ein paar Sternchen noch drin, sage ich mal, so Ende der 80er, Anfang der 90er und so ein paar Konzerten, aber nicht jedes Konzert.
Aber sag mal, dann verbindet uns ja auch noch gemeinsam, dass wir auch Sea Shepherd unterstützen. Das macht ihr nach wie vor auch noch, oder?
Ja.
Da sind wir auch Supporter und sind da eigentlich auch stolz drauf. Finde ich eine gute Sache. Sollte sich jeder ruhig mal informieren.
Ja, ich meine, man kann ja, ich meine, das ist ja schon super, also wenn dann die Sea Shepherd Jungs und Mädels oder Mädels und Jungs, sagt man ja, so ist es richtig rum, dann schön kommen und ihre Infostände aufbauen und so, wenn man da halt vor allem auch schon helfen kann, indem man eine Plattform bietet, ne? Und meine, die machen halt einfach notwendige Arbeit. Also, wenn man mich fragt, das wird, mag nicht jeder so sehen, ne? Also wenn ich hier ein paar Leute auf meinem Dorf frage, die sehen das bestimmt nicht so.
Aber bisschen anders sehen die
das. Ja, das ist ja schön. Und guck mal, wie viele Bands sich da jetzt irgendwie mittlerweile auch engagieren, ne?
Ja.
Und das finde ich ja zum Beispiel auch an der Band Heaven Shall Burn cool. Lange bevor wir da drinnen waren, haben die sich ja schon für sowas, wenn man da schon die Texte hört und schon eingesetzt. Das ist halt nicht mal so eine flinke Idee, weil es gerade irgendwie schön anzuschauen ist, ne? Aber sowas finde ich halt schön, ne? Und guck, was draus geworden ist aus dir. Also wahrscheinlich, ich weiß nicht, als wir uns kennengelernt haben, da gab's, glaube ich, hier groß noch keine Reformhäuser. Da haben wir uns, während die anderen in die Disco gegangen sind und getanzt haben, da haben wir uns zu Hause getroffen und versucht, irgendwas nachzukochen. Aber es war auch schön, es hat uns alle nicht dümmer gemacht.
Haschischbutter, wa?
Ja, auch bei HSB ganz groß.
Ah, schön Haschischbutter. Wo wir gerade bei den Bespaßungen sind, wie Haschischbutter und anderen Utensilien. Wie sind eure Trinkgewohnheiten in den Zeiten wie jetzt? Trinkt ihr mehr oder trinkt ihr konstanter oder trinkt ihr weniger oder gar nicht mehr?
Also ich trinke unkonstanter. Das wundert mich, weil ich dann mittlerweile so Phasen dazwischen habe, dann sage ich wieder, ach, machst du ein bisschen ohne, machst mehr Sport, weniger Trink und dann ist es halt auch mal andersrum.
Okay.
Ja, ich war bloß gerade von dir verwirrt. Was machst denn du da?
Ich, hä?
Nee, Schwäggi.
Ich muss pinkeln.
Oh, ich muss auch pinkeln. Aber wir müssen kurz nochmal ausharren. Sag mal, und ihr macht eine neue Platte gerade im Moment. Oder was macht ihr sonst, wenn ihr nicht arbeiten müsst? Macht ihr eine neue Platte? Seid ihr im Vorbereiten?
Ich arbeite.
Du arbeitest? Trommelst, wenn du ihn rufen wirst, Chris.
Genau, ich trommel, wenn was ansteht. Und da steht immer mal wieder was an und dann mal gucken. Also das ist halt so ein produktives Jahr, wie Ali auch gerade schon mal meinte, für Schnapsideen, ne? Also wo wir auch bei den Trinkgewohnheiten sind. Also
ja.
Das Jahr für Schnapsideen. So, und Ali und Mike treffen sich, glaube ich, schon ab und zu.
Ja, wir treffen uns und wir kommen da auch langsam wieder rein. Ne? Also ich meine, jetzt durch die ganze Situation hat zum Beispiel ja auch jeder ein bisschen mehr zu tun, halt Mike als zweifacher Papa, ne? Der hat ja wahrscheinlich, wenn alle Kindergärten dicht sind, hat er ja wahrscheinlich auch nicht so viel Zeit und das merken wir jetzt natürlich auch.
Ja.
Aber wir gucken mal und das Schöne ist, dadurch, dass wir ja eigentlich erst eine Platte rausgebracht haben, die verfällt ja nicht, wenn es wieder losgeht. Ist sowieso, das ist für mich zum Beispiel ein interessantes Thema, da habe ich die Woche viel drüber geredet. Machst du jetzt irgendwie eine EP oder irgendwas und schießt die in der Corona-Zeit irgendwie, ne, oder gräbst du dir für dein Album, was dann rausbringt, verwässerst du das und gräbst dir voll das Wasser ab, ne?
Voll. Wenn ich kurz sagen darf, ich habe dieselbe Denke eigentlich und habe schon überlegt, wollte eigentlich der Band auch schon vorschlagen, ob wir nicht vielleicht irgendwie eine Art EP machen und die, sag mal, eine schenken oder so. Aber wir haben ja das gleiche Problem ähnlich wie ihr. Wir haben ja fast zum selben Zeitpunkt eine Platte rausgebracht und haben ja noch nicht mal eine Haupttour gespielt zu der Platte.
Ja.
Und deswegen werden wir jetzt erstmal, also ihr habt ja am 20. März letzten Jahres veröffentlicht, richtig?
Ja.
Die auf Truth and Sacrifice.
Mhm, genau.
War ja auch eure letzte, ne? Die auf Platz 1 gegangen ist.
Genau.
Und wir haben ja dann nochmal verschoben. Also ihr habt ja sozusagen ganz knapp vor dem ersten Lockdown veröffentlicht und wir wollten am 27., also eine Woche nach euch, veröffentlichen und haben dann das verschoben auf den 8. Mai, weil wir keine Chance hatten, überhaupt die Platten zu verschicken oder irgendwelche
Mediamarkt
oder irgendwelche Platten
Läden oder so hätten die ja nicht, oder Versand hätten das ja nicht verschicken können, weil der Lockdown kam. Und dann haben wir sozusagen am 8. Mai veröffentlicht und haben noch keine Haupttour gespielt. Und deswegen haben wir uns dann irgendwann auch gesagt, jetzt noch mal eine Platte rauszubringen, wäre eigentlich zu früh, weil wir erstmal die ganzen Songs von der letzten Platte rausbringen müssen. Aber so geht es ja euch wahrscheinlich auch,
aber
oder?
Aber ihr habt doch so eine Spotify-EP rausgehauen, ne?
Haben wir jetzt. Sind aber ja keine neuen Songs, sondern ältere Songs, die wir zu 4 Compilations zusammen gefasst hatten. Ja. Um einfach ein bisschen die Zeit auch zu überbrücken und auch mal wieder ältere Songs aus der Versenkung rauszuholen, damit die Fans da auch mal wieder ein bisschen ältere Songs vielleicht sich mal wieder auch anhören.
Ja. Ist mir nämlich letztens durch die Playlist geflogen, dass ich dann gesehen habe, da gibt's die Sauf-Playlist von In Extremo.
Aber auch die ramontische Seite von uns wird auch gezeigt. Und da
das eine hängt mit dem anderen ja zusammen. Ein Bier zu viel und dann wird's romantisch.
Rau Romantik, aber irgendwie romantisch.
Wo wir gerade bei romantischen Zügen sind in diesem Podcast, gibt's denn bei euch sowas Ähnliches wie Rituale, die ihr in der Band pflegt, die zum Beispiel vor der Show oder nach der Show immer durchgezogen werden?
Muss ich dich leider enttäuschen. Nein.
Ja. Okay, danke. Nächste Frage.
Habt ihr kein Ritual? Weil wir haben natürlich immer so ein Ritual vorher. Wir trinken immer so uns schon ein bisschen in Rage mit Unterberg. Irgendwann so ein bisschen, aber ganz gemach eigentlich. Und dann haben wir natürlich so einen Bandgruß und so weiter. Das ist immer unser Ritual. Oder, Specki? Ja.
Ja, wir haben einen richtigen Schlachtruf.
Ja.
Wenn wir jetzt irgendwie, ihr habt ja jetzt schon 5-mal gefragt, und wenn wir jetzt ein Ritual einfach erfinden sollen oder irgendwas zum Ritual ausstilisieren, wir treffen uns in der Regel, haben wir so
auf der Bühne,
wenn es gut läuft.
Das stimmt nicht, wir sagen ja immer, halbe Stunde früher, dann alle langsam mal ins Backstage kommen. Und ich brauche auch irgendwie die Nähe von den Jungs, so ich, also das ist für mich immer wie so ein, dann kann ich beruhigt auf die Bühne gehen.
Okay, also das heißt,
wenn man das als Ritual, also ist halt nicht irgendwie die Unterhose vom Nächsten anziehen, sowas gibt's nicht, sowas Verrücktes.
Nee. Ja, so verrückt sind wir auch nicht. Nee. Wir ziehen dem anderen die Unterhose aus nach der Show vielleicht eher und helfen ihm in die Dusche. Aber ansonsten gibt's bei uns ja auch, dieses Bandleben an sich ist ja schon ein großes Ritual. Und so wie du auch sagst, Ali, wenn du die Nähe zu deinen Bandkollegen und zu deinen Crewleuten den ganzen Tag genießt und dann weißt, 21.25 Uhr fällt der Vorhang und die Show geht los, dann ist das ja eigentlich auch schon ein lebendes Ritual.
Ja, man zelebriert es ja schon irgendwie, ne?
Deshalb ist es ja auch so wichtig, mit wem man auf Tour ist, ne? Das wird ja dann auch manchmal unterschätzt, wer so zur Crew gehört und so, wen man kurz vor Bühnenshow das letzte Mal sieht, sage ich mal. Also wer Drumtech ist, Gitartech ist und das wird manchmal so weggespielt, sage ich mal, aber das ist ja schon auch für die Stimmung relevant, wer da irgendwie die ganze Zeit neben einem sitzt und auf die Finger guckt und aufpasst, dass irgendwie alles läuft. Also das finde ich da viel, viel wichtiger als ein Ritual zwischen uns, weil wir sehen uns und wir wissen so, wie wir funktionieren. Und dann kommt halt noch die Person dazu, die für einen zuständig ist, das klingt jetzt so bemutternd. Nee, aber ihr wisst, was ich meine. Also die halt schon so für einen mit zuständig ist.
Ja. Da hast du völlig recht, Chris. Also das ist total entscheidend. Also für uns, wir brauchen da auch irgendwie, wir brauchen da die richtigen Leute, die bei uns da mit dabei sind. Wenn es da einen gibt, der da irgendwie querschlägt und den wir irgendwie ja nicht verknusen können, dann ist das schon mal eher nicht so cool.
Und mit dem du dann 6 Wochen lang 24 Stunden zusammenarbeitest.
Ja, du schläfst mit dem im selben Bett, mit dem Backliner, schläfst ja in derselben Koje. Also ich weiß nicht, wie ihr das macht, bei uns ist es ebenfalls so.
Na, wir müssen sparen.
Nee, aber das ist schon echt wichtig. Also Crew ist wirklich, das ist uns ganz wichtig, war Specki, das müssen gute Leute sein und die lieben wir auch alle und nochmal hier mit einem ganz dicken Gruß an alle von unserer Crew und auch
Bussi
und Truckfahrer auch und so weiter.
Ist ja schon fast wie im Hip-Hop hier, wo nochmal ganz dolle abgegrüßt wird hier jeden und die Mutti ja, noch.
Ist eine Hip-Hop-Runde.
Also,
Shoutouts.
Also ich glaube, mir ist da ein Spruch von Mike, von unserem lieben Mike, Grüße gehen raus, ist mir noch ein Spruch eingefallen, was die Crew ganz gut, also dadurch, dass wir das ja irgendwie, ich sag's jetzt nochmal salopp, als Hobby betreiben, haben wir überhaupt nicht die Chance, so professionell für uns selber zu werden, dass wir wie ein Bühnenprofi oder so agieren kann. Deswegen müssen wir uns Profis holen.
Oh, ja. Das ist sehr geschmeidig. Sehr geschmeidig, Ali.
Das ist in der Tat sehr, sehr gut. Und so machen wir es.
Sehr bescheiden gesagt. Und wahrscheinlich hast du recht, Alex. Aber sag mal, dann kommen wir mal zu einem ganz anderen Thema, was mich auch interessiert und was den Specki auch interessiert. Wir sind, weil wir natürlich Union-Fans sind. Wollt ihr ein bisschen was erzählen zu eurer Zusammenarbeit mit dem FCK Zeiss Jena? Oder wollt ihr mal kurz erzählen, wie es dazu kam? Oder warum habt ihr euch nicht für FC Weimar entschieden? Oder wie kam es zu Jena? Wir hatten auch euer Benny wahrscheinlich oder der Mike? Oder wer war?
Das war auf jeden Fall Mike.
Ah, okay.
Molle auch, Matze. Also, die sind ja da schon öfter zugange im Stadion als wir. Wir fanden es wahrscheinlich dann am Ende eine gute Idee, weil ich komme ja aus Jena und das ist ja schon so ein bisschen, erinnert mich halt an früher. Aber ich bin halt jetzt, muss ich sagen, nicht der Mega-Fußball-Crack, ne? Und auch nicht der Mega-Fußball-Fan.
Okay.
Ich finde das gut. Ich finde vor allem gut, was es für Wellen geschlagen hat. Und dass es natürlich auch mal wieder eine Debatte gab, dass Vereine halt so wichtig sind, ne? Und dass da reger Austausch stattgefunden hat. Aber dass ich da jetzt irgendwie immer ein Jena-Trikot anziehe, bevor ich zu Bett gehe, ja, das ist halt auch nicht.
Aber was ich ehrlich gesagt ganz gut finde, ist, dass da so eine lange Aktion draus geworden ist, dass das nicht so ein einmaliger Schuss war, um irgendwie Werbung für irgendwas zu machen, sondern dass es ja jetzt irgendwie mehrere Male in verschiedenen Versionen auf dem Trikot war, dass auch Jena, Mike, beziehungsweise Ali war ja auch schon mit im Studio mit Molle, im Stadion mit Molle, und dass da ja schon so eine Kooperation draus geworden ist, die ja jetzt auch ein bisschen länger hält und jetzt nicht irgendwie einmal, jetzt macht man das Logo drauf und dann ist gut, sondern da ist was draus gewachsen. Und dass sowas passiert, das finde ich dann auch sehr gut. Also ich bin ja auch nicht in Jena aufgewachsen oder ähnliches und ich fand auch die Idee charmant, aber jetzt halt bin ich echt ganz froh, was daraus geworden ist, langfristig. Also
man unterhält sich dann halt auch gern. Zum Beispiel habe ich heute eine Sprachnachricht wieder vom Herrn Trautmann gekriegt, mit dem wir da halt verbandelt sind, und irgendwie, man mag sich halt, und ich finde, das Sport und Musik hat ja schon immer gut zusammengepasst, ne? Meiner Meinung nach.
Absolut. Aber weil wir gerade bei Sport sind, auch macht ihr Sport? Also ihr seid jetzt keine Fußballfans oder seid auch nicht riesengroße Jungs, die zum Bolzen und zum Kicken gehen. Aber macht ihr Sport?
Na, wenn ich Sport mache, dann gehe ich entweder laufen oder Fahrrad fahren.
Und die anderen auch?
Ich teils.
Molly spielt Fußball, Mike macht Volleyball. Erik wüsste ich jetzt gerade nicht. Der macht aber zum Beispiel viel im Garten. Das ist ja auch körperlich.
Ja, soll man nicht. Ja, stimmt. Soll man nicht so abtun, ist auch viel Arbeit. Das stimmt. Und viel Sport irgendwie.
Ja, aber ich meine, seitdem ich auf dem Land wohne, da machst du auf jeden Fall mehr. Also jetzt halt, und ob du nur rausgehst und übers Feld eierst, ne? Ist ja jetzt ja auch in unserem gehobenen Alter auch schon Sport.
Ja, wem sagst du das?
Gehen nannte sich das früher.
Ja. Nordic Walking könnte man das jetzt auch.
Das wird so wird's heute heißen, aber ich habe noch keine Stöcke.
Ja. Ja, ja. Aber wäre eine Alternative für uns, wa? Jetzt mittlerweile.
So langsam.
Power Walking.
Ich habe auch einen Sportraum mit einer Matte und mit einer Handelbank und einem Laufband.
Aber du hast den Schlüssel nicht anscheinend.
Nee, ich habe extra keinen. Die Tür ist immer auf. Ja, also man bemüht sich schon. Ich habe mal Phasen, da mache ich es mehr, mal Phasen, da mache ich es weniger, aber gar nicht mache ich es eigentlich nie.
Ja. Weil ich glaube, Specki fragt nur deswegen, weil wir haben uns neulich mal ein bisschen, fast ein bisschen sorgenvoll drüber unterhalten, dass wir natürlich auch wieder in den Modus kommen müssen, mal ein 2-Stunden-Set durchzuhalten. Klar kann man sich irgendwie hinsetzen, ein bisschen, ich sag mal jetzt Lachs, ich sag mal ein bisschen trommeln und ein bisschen Gitarre spielen oder so, aber 2 Stunden auf einer Bühne zu stehen mit Pyro und so weiter, auch die ihr ja auch habt, ist ja zerrt ja nochmal ein bisschen mehr an den Kräften.
Bin ich absolut bei dir.
Da haben wir uns neulich mal überlegt, dass wir uns irgendwie mal treffen müssen und eine Runde joggen oder so. Specki, müssen wir mal gucken, wie wir das irgendwie machen. Aber da muss man mal ein bisschen wieder mehr Kondition bekommen. Das ist keine Frage.
Ich hatte vor dem Wacken-Ding, hier diesem virtuellen letztes Jahr, solche Schiss.
Ja, hatten wir auch, ehrlich gesagt.
Weil da war es ja dann auch fast 2 Jahre her, dass man mal irgendwie Gitarre spielen. Ja, es sind ja bei uns immer nur die gleichen 3 Töne, aber
Na, no, sind schon mal vier auch manchmal.
Dann auf einmal wieder mit Kopfschütteln. Es ging, es ging dann irgendwie. Also wenn man dann, ja, aber das ist sehr gut gedacht. Ne? Wir rosten natürlich alle irgendwie ein. Weil das sind ja auch so absolute unphysiologische Bewegungen, die man da auf der Bühne vollführt. Das macht man ja im Alltag nicht. Ich gehe ja nicht zum Bäcker und Headbange.
Wieso nicht?
Wir haben jetzt auch lange nicht geprobt, ne?
Was ist mit dir los? Alter Lachsnacken.
Das wird auf jeden Fall wichtig für Bands, die wieder in Modus kommen wollen. Das ist ja auch so schwer, dass man es gerade so ins Leere macht, ne? Jeder eiert halt rum und dürfen wir dann oder nicht? Oder wie sieht das, dürfen wir vielleicht nur auf einem Bein stehend oder keine Ahnung, wie es wird, ne?
Wann haben wir das letzte Mal geprobt, Ali? Oktober, November, kurz, als man durfte?
Fühlt sich auf jeden Fall so an, als ob es dann noch die D-Mark gab.
Genau. Aber da bin ich auch mal gespannt, nach wie vielen Songs dann auf einmal die Luft weg ist. Weil da haben wir, ich glaube, da haben wir jetzt auch kein ganzes Set gemacht. Ich erinnere mich ehrlich gesagt gerade gar nicht. Da haben wir ein paar Songs gespielt, Tee getrunken und dann wieder ein paar Songs gespielt und dann bin ich auch schon wieder gefahren.
Ach, ist jetzt schön, dass sich überall gleicht, die Zustände.
Ja, aktuell. Sonst sind wir mega fleißig und spielen mehrfach das Set.
Das stimmt.
Oh, lange Nase.
Nein, das stimmt
lange
wirklich.
Lange Nase wächst durch den Zoom-Call bis nach Berlin, dein Zinken.
Das stimmt, wir sind schon fleißig.
Also Entschuldigung.
Es ist auch ergebnisorientiert, so eine Probe. Also da gibt's nicht viel mit rumsitzen und eigentlich gar nichts. Wir haben keine Sitzgelegenheit. Wir haben da noch irgendwie so einen Holztisch, wenn wir mal was klären müssen. Aber sonst, okay. Wir kommen ja um zu proben. Ich meine, teilweise fahren wir ja, Chris hat einen weiten Weg. Bei mir ist es auch nicht ganz ohne. Ich fahre auch über 2 Stunden all in.
Ihr probt in Weimar kurz nachgefragt?
Nee, wir proben in Saalfeld.
Saalfeld direkt. Okay.
Wo Molle und Erik wohnen.
Ja.
Haben wir ein ganz cooles Räumchen und ein schönes Lager, weil so ein bisschen ein paar Backstage-Pässe muss man ja halt lagern, gell?
Ja, ja. Ich habe auch noch ein paar Räume.
Man braucht ein bisschen Platz nach den ganzen Jahren, ne?
Ja, schön. Und wie ist bei euch geplant? Habt ihr jetzt ein Konzert demnächst oder in 3 Monaten? Oder ist gar nichts geplant erstmal? Habt ihr alles abgesagt?
Die einzige Hoffnung ist vielleicht noch dieses Jahr, die einzige Hoffnung ist die Tour mit Trivium, November, Dezember.
Ja.
Dass man sowas vielleicht mal machen kann, wenn man jetzt sagt, im Juli, August sollen die Leute so weit geimpft sein, dass sich das so ein bisschen anfühlt wie vor Corona-Covid-Zeiten und dass wir dann eine Chance haben, vielleicht im November wieder was zu machen. Ansonsten, wie Ali gerade meinte, kannst ja gerade nichts planen, ist ja komplett ins Leere. Also kannst überlegen, ob irgendein Festival mal um die Ecke kommt. Ich glaube, ihr macht diese Strandkorb-Konzerte, ne? Da weiß ich aber auch gerade nicht, wie der letzte Stand ist,
ja.
Ob die stattfinden oder nicht.
Es sieht ganz gut aus, aber wie ihr gerade auch schon gesagt habt, man weiß es ja immer erst, wenn es dann wirklich passiert oder wenn es dann wirklich abgesagt wird, solange ist ja natürlich alles on hold, aber wir wollen jetzt auch nicht zu lang auf der Krise rumreiten,
bitte
uns alle ereilt hat. Genau, wir hatten auch schon in vielen, vielen Podcasts, in denen wir alle zu Gast waren, schon oft das Thema. Ich hoffe, dass die Leute es noch ertragen können. Wir brauchen alle noch ein bisschen Durchhaltevermögen, aber wir werden es schaffen.
Ja, aber was macht jetzt so eine Band, die nur auf Geld verdienen ausgeht? Was macht die jetzt?
Spielst du auf In Extremo an, oder was?
Nein. Da fragst du ja genau die Richtigen.
Da fragst du ja genau die Richtigen.
Ja. Nee, es ist natürlich so. Wechsel, HSB-Interviewen In Extremo.
Ja, richtig, sehr gerne. Es ist bei uns ist es ja so, wir leben natürlich von unserer Band, also im Gegensatz zu euch, wir haben keine anderen Jobs mehr und wir sind natürlich da schon ganz schön gebeutelt von der Krise, muss man sagen, aber wir machen jetzt nicht zum Beispiel diesen Podcast, um dann irgendwie Geld zu verdienen, sondern wir machen das in erster Linie, um Kontakt mit euch zu halten und auch einfach zu erfahren, was Kollegen denn in dieser wirren, wilden Zeit irgendwie so machen. Aber die Frage ist gut, was Bands machen, die nur auf Geld aufgebaut sind. Das sind wir nicht mit In Extremo, aber wir sind davon abhängig, das ja.
Also ich hoffe für die Bands, die auf Geld eher angelegt sind oder so, dass die halbwegs sanft fallen. Also keine Ahnung, also wir sind, wie Specki schon meinte, wir sind natürlich auch angewiesen irgendwie aufs Geld, aber wir machen natürlich das hier auch aus Spaß und Freude und hoffen natürlich auch, dass es irgendwie dann einfach schnell demnächst mal irgendwie wieder weitergeht. Aber für alle, die total auf Geld angewiesen sind oder so, für die wünsche ich mir, dass die irgendwie halbwegs soft
fallen.
Du machst doch auch andere Sachen aus Spaß.
Oder mache auch andere Sachen aus Spaß, ja.
Und wer mal Berlin besucht, der soll das kleine Sonntag in Berlin-Friedrichshain besuchen. Dort wird Basti von In Extremo euch mit einem köstlichen Kuchen begeistern.
Richtig. Dankeschön für die kostenlose Werbung hier. Stimmt, weil wir haben noch ja nicht gesagt, wir senden heute mal wieder aus einem kleinen Sonntag.
Richtig. Und da komme ich zu einer Rubrik, die wir uns haben einfallen lassen für euch. Wir haben eine kleine Rubrik gegründet, die heißt Rockblick versus Rückblick. Eure Aufgabe soll jetzt praktisch sein, mal zu analysieren oder einen weiten Blick in die Zukunft zu werfen und mal zu sagen, welche Modeerscheinungen aus der Vergangenheit im Rockbusiness denn als nächstes vielleicht wiederkehren könnte.
Wow.
Langes Schweigen.
Ich hab die Frage nicht verstanden.
Ja. Doch, meinst du wie das, was ich immer vorausgesagt habe, dass wir irgendwann wieder neonfarbene Gitarren haben?
Ganz genau, solche Dinge meine ich. Was war schon mal da im Rock'n'Roll und was kommt in den nächsten Jahren wieder schwer in Mode, ist dann wieder weg und kommt dann in 20 Jahren wieder?
Ich glaube, ganz zyklisch verläuft immer, jetzt muss es halt wieder wie früher klingen.
Ja.
Da geht ja so der Sound. Ich glaube, es wird jetzt wieder eine Zeit für ein bisschen was echteren Sound, ein bisschen was erdigeren Sound. Und irgendwann kommt dann wieder diese glatte Perfektion. Und dann geht's auch wieder weg. Dann wissen wir, ja, das würde ich sagen. Kommt jetzt. Dass es wieder ein bisschen echter wird.
Und Chris, was meinst du?
Das ist echt eine knifflige Frage. Also, meine Glaskugel sagt mir, dass bald wieder eine künstlerische Formation mit Gesichtsbemalung um die Ecke kommt, à la Kiss und Co., die versucht, dieses Phänomen aufzugreifen. Oder so ein bisschen mehr David Bowie-like.
Okay, weißt du da mehr oder ist es eine Vermutung?
Zum Glück weiß ich nichts. Es ist eine Hoffnung.
Hoffnung, ja.
Okay, also das sind sehr, sehr interessante Einschätzungen von euch.
Ist aber echt nicht einfach. Also Keyboard-Musik, wenn man jetzt sagt Filmmusik, elektronische Sachen, also wie Ali gerade meinte, zyklisch halt, ne? Und was gibt's denn gerade nicht so richtig?
Ist schon wahrscheinlich wie so eine Sinuskurve, die immer wieder Berg und Tal hat, wa? Und dann kommt immer wieder was Neues, verschwindet was Neues. Ich denk mal, handgemachte Musik ist auf jeden Fall immer noch am Start, wenn man mal guckt. Was für Veröffentlichungen und gerade auch in den vordersten Plätzen manchmal sind es viele, viele Rocksachen. Und das stimmt mich eigentlich immer noch positiv, muss ich ganz ehrlich sagen, dass es nicht alles komplett mit Schwurbelmucke ist.
Also ich könnte mir auch vorstellen, dass es dadurch, dass also es hat früher hieß das wahrscheinlich Big Band, aber ich könnte mir vorstellen, dass es in Zukunft erstmal von diesem normalen Bandgefüge ein bisschen weggeht und eher so kollektivmäßig wird.
Ja,
ja.
Ich meine, jetzt ist es halt ja schon so, jetzt so, ja, zwei Typen in Jeans und noch einer in einem, das ist ja irgendwie ein alter Hut. Jetzt muss der, was weiß ich, entweder bist du vier Kriegsherren oder ja, halt so diesen ganzen, oder bist vier Biker, Casting, Konzept. Aber ich glaube, das sind so die letzten Ausläufer, so, weil einem halt wirklich nichts mehr einfällt. Wahrscheinlich, uns fehlt noch Fußballband, also so eine Fußball-Metal-Band. Musketiere gibt's ja auch. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass sich das bisschen dezentralisiert und wieder so, ist ja auch egal, ob dann der mal dort mitmacht oder der dann dort, sowas könnte ich mir vorstellen, dass das mal interessant wäre und auch ein bisschen schon angefangen hat.
Ja, solange es nicht Streitereien und Eifersüchteleien untereinander dann geben wird, ist das alles im grünen Bereich, glaube ich auch. Aber ich habe auch das Gefühl, dass manchmal so dieses Kollektiv oder es tun sich mehrere Musiker zusammen und machen eigentlich erstmal nur was kurzfristig gesehen hat, vielleicht wird da was Längeres draus oder wie auch immer. Da habe ich auch das Gefühl, dass es so ein bisschen dahin geht.
Ich wäre immer noch für eine Franchise-Band.
Ja, so Franchise-mäßig.
HSB Argentinien, HSB Brasilien, HSB Peru, die gleichen Songs und nur andere Musiker. Da auch braucht man geil. Nicht mehr reisen.
Das hast du aber geklaut von Kiss.
Nein, habe ich nicht.
Kiss hat doch das Konzept.
Nein, Gene. Gene Dietz.
Naja, es gibt bestimmt, es wird natürlich, jetzt kann, ist ja auch immer, wie man sieht. Specki, tut mir übrigens leid, dass ich dich noch nicht gefragt habe, wie geht's denn dir?
Vielen Dank, lieber Ali, ja. Mir geht's ganz gut. Ich muss dazu sagen, ich hatte heute Morgen eine Augen-OP. Mir wurden 2 Hagelkörner entfernt, nur für die Podcast-Hörer natürlich. Und ich sitze hier wie ein Pirat verkleidet mit einer Augenklappe. Hat deine Frage überhaupt darauf abgezielt, Ali, oder wolltest du ganz was anderes?
Nein, die Frage war wirklich darauf abgezielt. Du hast gerade so ein bisschen geschwächelt im Bild. Und ich als ausgebildeter Pfleger krieg sowas natürlich gleich mit.
Mir geht's gut, danke.
Liegt ja auch immer im Auge des Betrachters, wenn ich jetzt sage, ich sehe, wenn ich in die Zukunft gucke und sage, was auf jeden Fall passieren wird in der Musik, sind jede Menge scheiß Frisuren. Das liegt ja auch nur im Auge des Betrachters. Dann werden auch, guckt mich mal auf der Bühne alle. Also ich brauche da nichts dazu zu erzählen.
Gott. Aber wir halten uns alle noch relativ wacker, finde ich. Also auch ihr.
Ja, aber das relativ müssen wir auch drin lassen. Das können wir nicht rausnehmen.
Das wird nicht rausgeschnitten. Nee. Naja, Jungs, wir haben auch noch eine andere Rubrik. Und zwar eine Schnellfragerunde. Ein Klassiker. Kennt ihr bestimmt.
Habe ich noch nie von gehört. Da seid ihr echt innovativ. Cool.
Die ganz neu. Also, ihr wisst eigentlich Schnellfragerunde. Und zwar, wir fragen euch wann schnell und ihr müsst ganz schnell antworten.
Wir können ja die Pause auch rausschneiden, dass es schnell wirkt.
Ich würde vorschlagen, Basti als Gitarrenhost fragt Ali unseren Gitarrengast.
Okay.
Und ich als Drumhost frage meinen lieben Kollegen Drummer Chris Bass.
Jawohl.
Von der einzigartigen Band Heaven Shall Burn.
Lars Ulrich ist die Antwort.
Okay, dann kommt hier unsere allererste Schnellfragerunde. Alex, was war dein erstes Rockkonzert?
Oh, Alter, jetzt hast du mich schon erwischt, das habe ich schon vergessen. Gambler Coverband aus Jena damals.
Okay, Bier oder Schnaps?
Bier.
Norden oder Süden?
Norden.
So, dann frage ich mal Chris Bass. Achtung, die erste Frage kommt jetzt. Berg oder Meer?
Meer.
Short oder Slip?
Short.
Ski oder Surfen? Schnellfragerunde.
Ski oder Surfen? Muss ich Ski sagen, auch wenn es gelogen ist.
Okay, wir machen weiter, ich verstehe schon. Hart oder soft?
Soft.
Tattoo oder blank?
Ja, Tattoo.
Ali, nochmal an dich, Alex, an dich nochmal die Frage, rasiert oder Bart?
Bart.
Krimi oder Komödie?
Krimi.
Sehr gut.
Super.
Super.
Sehr schön. Ihr seid also flinke Häschen. Nicht schlecht, mein lieber Schieber. Ich denke, wir sind auch schon langsam, aber sicher am Ende unseres Podcasts. Ihr wart zwei ganz, ganz tolle erste Gäste bei unserem Podcast Rasendherz von der Reisegruppe In Extremo aus Berlin.
Danke auch.
Ja, danke für die Einladung, dass wir eure Testpersonen sein durften.
Alles Gute und bleibt gesund.
Ja, vielen Dank dir auch.
Wir hören uns demnächst.
Hoffentlich sehen wir uns auch irgendwann nochmal wieder.
Sehr gerne.
Rasendherz, exklusiv bei Rockantenne. Der Podcast mit Basti und Specki von In Extremo. Jetzt direkt abonnieren, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Die ganze Rockantenne-Podcast-Welt findet ihr auf rockantenne.de/podcasts.